Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und heute ist bei mir Frau Jana Dreger. Schönen guten Morgen, Frau Dreger.
Guten Morgen.
Ja, wir stellen Frau Dreger kurz vor. Frau Dreger hat Abitur gemacht und anschließend hat sie eine Lehre zur Bankkauffrau gemacht bei der ehemaligen VR Bankkreis Steinfurt. Freut mich natürlich als Aufsichtsrat einer Volksbank ganz besonders. Dann anschließend hat sie ein duales Studium Betriebswirtschaftslehre absolviert an der Hochschule Osnabrück. Und danach hat sie dann ihren Master gemacht, Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität in Hagen, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und Frau Dreger war mit beim Skiseminar und hat auch Abschlussarbeit bei mir geschrieben. Es ging um Krisen und Controlling. Da sprechen wir nachher auch nochmal drüber. Ja, zu erwähnen ist vielleicht noch eine Besonderheit. Sie hat alle ihre Abschlüsse mit sehr gut abgeschlossen und das kommt nicht so häufig vor, an der Fernuniversität nicht und ich glaube auch bei anderen Institutionen nicht immer so unbedingt. Ja, Frau Dreger, vielleicht kurze Einstiegsfrage, so der Klassiker bei uns. Sie haben ja an einer Hochschule, an einer Fachhochschule Ihren Bachelor abgelegt, das sogar noch duales Studium, also in Kombination mit der Praxis inklusive Berufsausbildung und dann an einer Universität oder spezieller Fernuniversität studiert. Wo waren da für Sie so die Unterschiede? Was hat Ihnen da gut gefallen? Was hat Ihnen da weniger gut gefallen?
Ja, also gerade dadurch, dass mein Bachelor dann ja auch noch kombiniert war mit einem dualen Studium, war es natürlich sehr fokussiert auf die Praxis. Wir haben ziemlich viel Praxistransfer gemacht. Da legt gerade auch die Hochschule Osnabrück viel Wert drauf, dass immer die theoretischen Inhalte, die man sich anschaut, dann direkt auch irgendwie in die Praxis umgesetzt wird. Das heißt, man schreibt viele kleine Hausarbeiten, in denen man versucht, eben auch die Theorie auf die Praxis anzuwenden, um dann vielleicht auch so festzustellen, na, wo klappt das nicht so gut mit dem, was wir uns in der Theorie überlegen oder welche Hürden gibt es dann eigentlich, sowas in der Praxis einzuführen, was theoretisch erstmal ganz gut klingt und gut durchdacht ist. Und da habe ich dann schon festgestellt, dass natürlich das an der Fernuni deutlich weiter weg davon ist, dass man mehr in diesem theoretischen Konstrukt irgendwie bleibt und weniger direkt die Anwendungsfälle in der Praxis irgendwie sucht. Das ist für mich so der Hauptunterschied. Und dadurch wird es tatsächlich für mich auch deutlich mathematischer im Studium an der Fernuni. Also als ich dann das Pflichtmodul belegt habe, öffentliche Ausgaben, muss ich mich schon erst nochmal wieder zurückentsinnen an die Zeiten im Abi, weil tatsächlich das bei uns damals an der Hochschule gar keine Rolle mehr gespielt hat, Mathematik auf dem, ich sag mal, Niveau. Ja.
Ja, also das duale Bachelorstudium, das kenne ich auch ein bisschen. Ich kenne nicht das in Osnabrück, aber so generell. Da ist ja eine Berufsausbildung auch noch integriert, ne? Also Sie haben auch dann Industriekauffrau dann abgelegt bei der IHK. Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, Bachelorstudium, BWL, da drinnen noch die Berufsausbildung und ja, arbeiten machen Sie ja wahrscheinlich dann auch noch nebenbei bei Ihrem Arbeitgeber. Also schafft man das denn überhaupt? Ist es überhaupt möglich?
Ja, also ich muss sagen, ich fände das Modell da tatsächlich an der Hochschule Osnabrück sehr angenehm, weil man immer im Blockunterricht das Ganze abhandelt und dadurch eben den Vorteil hat, man kann sich entweder auf Studieren konzentrieren oder auf das Arbeiten. Das macht es einem zumindest meiner Meinung nach schon mal ein bisschen leichter. Nichtsdestotrotz sind, glaube ich, gerade im Vergleich zu einem Vollzeitstudium die Studienblöcke dann sehr viel knackiger, weil natürlich sehr viel kompakter das gleiche Wissen irgendwie vermittelt werden muss. Und dann da freut man sich auch, wenn der Studienblock wieder zu Ende ist und man vielleicht wieder zurück in die Praxis gehen darf. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass jeder, der Lust auch am Praxistransfer hat und das so mitzunehmen, das schon schaffen kann. Und der Punkt Ausbildung im dualen Studium, das läuft tatsächlich eher so nebenbei. Das ist fast ein Abfallprodukt, könnte man sagen, von den ersten 3 Semestern. Da macht man viele Inhalte, die eben auch in der Ausbildung zur Industriekauffrau nachher abgefragt werden. Und ja, bereitet man sich nochmal so ein bisschen vor. Aber das ist tatsächlich nicht der Punkt, wo ich sagen würde, da entsteht großer Mehraufwand oder das ist besonders anstrengend daran.
Gut, wechseln wir dann mal zum Masterstudium an der Universität. Da haben Sie ja schon mal so einen bedeutenden Punkt herausgestellt, dass ja im Grunde genommen der Praxistransfer dort wenig oder gar nicht stattfindet. Ja, aus Ihrer Sicht, würden Sie das bedauern? Würden Sie sagen, ja, okay, da müsste man jetzt noch mehr machen seitens einer Universität? Da sprechen wir nicht nur für die Fernuniversität, sondern generell für Universitäten.
Ja, doch, also ich persönlich würde es mir wünschen, weil ich die Praxis einfach sehr mag und ich glaube, dass es vielen Studierenden schwerfällt, die sinnvollen theoretischen Inhalte, die sie gelernt haben, nachher in die Praxis zu übertragen. Ich glaube, der Wechsel fühlt sich häufig sehr hart an, weil man irgendwie aus einer theoretischen Welt kommt, in eine Praxis eintaucht und da erstmal ganz andere Sachen im Vordergrund stehen. Und ich glaube, wenn man ein bisschen früher lernen würde, wie ich in der Lage bin, diese theoretischen Inhalte auch in die Praxis mit rüberzunehmen, dann könnte man da auch der Praxis helfen, sich mehr auf wissenschaftlich fundierte Theorien aufzusetzen und nicht so viel, ich sag mal, aus dem Bauch oder aus, so haben wir es schon immer gemacht, agieren, ja. Von daher halte ich das eigentlich für eine wichtige Sache, den Leuten zumindest was an die Hand zu geben, wie ich in der Lage bin, Theorie in die Praxis, zu überführen.
Ja, wir gehen immer davon aus, dass das dann passiert, aber ich meine, sollte man da noch vielleicht noch mal ein bisschen darauf hinsteuern, dass das auch so gemacht wird, ne? Ja. Ja, vielleicht jetzt kommen wir zum Fernstudium. Das ist ja nochmal was anderes als jetzt ein Studium, wo man vielleicht jeden Tag im Hörsaal sitzt oder auch nicht unbedingt, aber zumindest den Hörsaal kennt. Wie waren da so Ihre Erfahrungen? War das für Sie ein bisschen schwierig, dann in so ein Fernstudium überzugehen oder?
Nee, für mich war es tatsächlich nicht schwierig. Mir hat es einfach sehr gut gefallen, dass es an der Fernuni insofern so flexibel ist, als dass ich mein Lernpaket nach Hause bekomme und dann genau weiß, okay, in einem halben Jahr treffen wir uns zur Prüfung und darauf kann ich jetzt hinarbeiten und ich kann mir das aber so einteilen, wie es irgendwie dann in meinen privaten Aktivitätsplan irgendwie reinpasst. Jetzt muss ich sagen, hatte ich dann auch in Anführungsstrichen das Glück, zu einer Corona-Zeit zu starten, wo sowieso privat nicht viel anderes stattgefunden hat. Von daher hatte man dann auch ausreichend Zeit, sich mit den Uni-Sachen zu beschäftigen. Deshalb ist mir der Start damals sehr leicht gefallen, auch weil ich die Unterlagen gut aufbereitet fand in den meisten Fällen, um sich da tatsächlich über das Reinlesen irgendwie mit zu beschäftigen. Nichtsdestotrotz muss man sich bewusst sein, dass es was anderes ist, als wenn ich vor mir einen Professor habe, der irgendwie auch nochmal eine Rückfrage klären kann oder ähnliches. Da muss man natürlich im Fernstudium sehr viel selber recherchieren, sich dann vielleicht nochmal mit ein paar Leuten connecten, mit denen man sich austauschen kann.
Ja, ein bisschen der Austausch ist durchaus ein Problem, haben Sie recht, ne? Man sieht die Kommilitonen im Hörsaal und im Zweifel sieht man auch den Professor oder den Dozenten im Hörsaal, da kann man mal schnell fragen. Das geht natürlich im Fernstudium nicht. Nutzen oder haben Sie dann wir haben ja so Diskussionsforen beispielsweise im Moodle und so, haben Sie das genutzt oder haben Sie auch WhatsApp-Gruppen mit Mitstudierenden genutzt oder sowas?
Ja, also die Moodle-Gruppen, wenn ich mal eine Frage hatte und dachte, ach, die hatte bestimmt schon mal jemand anderes, dann habe ich manchmal in die Diskussionsforen in Moodle auch reingeguckt, in der Hoffnung, dass das dann schon mal diskutiert wurde und man irgendwie die Lösung direkt findet. Ich muss aber gestehen, wenn da nichts stand, dann habe ich eher mal auf eine WhatsApp-Gruppe zurückgegriffen und dort die Fragen geklärt, weil ich das Gefühl hatte, da kommt sehr viel schneller eine Antwort, als wenn man das irgendwie in Moodle eingestellt hat. Und mein persönlicher Vorteil war, dass ich ja gleichzeitig mit meinem Freund das Studium begonnen habe und so konnten wir beiden uns natürlich auch direkt miteinander austauschen. Von daher war das gar nicht so notwendig häufig, dass ich mich da auf andere verlassen konnte, weil wir hier im engeren Umfeld schon zu zweit waren, beziehungsweise sogar zu dritt noch mit einem anderen Freund gestartet sind und dann die Runde genutzt haben.
Na gut, zumindest hat es ja die Beziehung ja auch nicht geschadet. Ich meine,
Nee.
manchmal muss man immer ein
Hat
bisschen
überlebt.
hat überlebt, ja. Ja gut, sehr schön. Ja, Sie haben ja am Anfang eine Bankkauffrau-Ausbildung gemacht und dann sind Sie ja in den Industriebereich gewechselt, haben da ja auch noch mal eine Ausbildung gemacht innerhalb des dualen Studiums. Ja, so Unterschiede zwischen Dienstleistung und Industrie, Sie kennen ja nun beide Bereiche. Oder fragen wir mal andersrum, oder warum haben Sie die Bank verlassen und sind in die Industrie gegangen?
Was ich an der Bank total gerne mochte, war das Thema Beraten. Also da schlug doch schon irgendwie mein Herz für, die Leute tatsächlich zu begleiten und denen so den aus meiner Perspektive besten Rat an die Hand zu geben. Leider ist es in der Bank aber eben auch so, dass irgendwann auch der Verkaufsaspekt dazukommt und ich kann nicht nur beraten und ich bin gar keine gute Verkäuferin. Und dann wollte ich unbedingt auch tatsächlich direkt nach der Ausbildung weitermachen mit einem Studium. Und die Bank war damals der Meinung, was ich heutzutage besser verstehen kann als damals: Mensch, fang doch erstmal an zu arbeiten und nach einem Jahr kannst du gerne weiter studieren. Aber die Herausforderung, so richtig in den Job zu starten und gleichzeitig ein Studium zu machen, fanden die als sehr hoch. Habe ich damals nicht eingesehen, habe mich deshalb entschieden, mich nur umzugucken und bin dann eher so ein bisschen auch zufällig in der Industrie gelandet. Muss aber sagen, dass ich das heute sehr zu schätzen weiß, weil ich dann doch als Controllerin den Aspekt, den ich auch in der Bank mochte, nämlich beraten, sehr wieder leben kann. Ich kann intern meine Expertise da irgendwie zur Verfügung stellen. Und wenn die Leute dann aber nicht auf mich hören wollen, dann kann ich da auch Schluss machen, weil ich brauche denen nichts verkaufen irgendwie. Und das ist für mich so der persönlich eben der Vorteil gewesen. Ja, und man hat natürlich Produkte in der Industrie, die man anfassen und mit denen man sich sehr viel besser connecten kann als mit Bankdienstleistungen. Da fällt einem ja doch ein bisschen schwer, eine Beziehung irgendwie zu aufzubauen.
Ja, ich muss mal kurz jetzt gucken, wann Sie bei der Volksbank gewesen sind. Da war ich auch schon Aufsichtsrat, aber ich habe immer dafür gekämpft, für die Akademikerquote in Banken. Nicht, weil ich jetzt Akademiker per se besser finde als Nicht-Akademiker, sondern ich denke mal auch mit den Herausforderungen, die wir mittlerweile auch haben, ist das von Vorteil. Und da hat sich auch einiges geändert mittlerweile. Als ich
Ja.
vorhin Hauptsitz ist ja mittlerweile in Münster. Da sind wir ein sehr großer Arbeitgeber und wir haben auch verstärkt jetzt Leute eingestellt und die wir jetzt auch direkt fördern mit Hochschulabschluss. Also das war damals vielleicht noch ein bisschen vor Ihrer Zeit.
Ja, ich fürchte auch, beziehungsweise ja, es war schon was Besonderes, wenn man da
Ja.
irgendwie studieren würde. Viele
Genau.
natürlich, die dann auch so Bankfach wird oder so noch hinten dran gehangen haben, um sich schon weiter zu qualifizieren, aber es ist natürlich dann auch sehr spezifisch für
Genau.
die gut, für den einzelnen Mitarbeiter, der vielleicht auch noch ein bisschen flexibel sein will, ist natürlich so ein Studium ein bisschen breiter angelegt.
Genau. Ja, okay. Sie haben dann, bleiben wir im Industriebereich, Produktionscontrollerin steht ja in Ihrem Lebenslauf drinne und da ist mir auch so ein bisschen das Herz aufgegangen, weil ja so Produktionscontrolling, okay, also bei uns in Deutschland mittlerweile, so bei uns so fast wegentwickelt vom Industriestandort. Das ist so eine Sache, wie man sagt, so, ist das nicht mittlerweile überholt? Ne? Und ich kenn auch Universitäten, die schmeißen das schon komplett aus dem Studium raus, ne? Wo es keine Produktionslehrstühle mehr gibt. Ne? Simplex wird dann auch nicht mehr gemacht und solche Geschichten. Und ich habe auch schon ein bisschen mal kurz drüber nachgedacht, ob wir Produktionscontrolling bei uns vielleicht etwas weniger machen oder ganz rausnehmen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass Sie das stehen haben, dass es das immer noch vielleicht gibt in der Praxis und auch weiterhin geben wird. Was sind denn da so die Aufgabengebiete im Industriebetrieb als Produktionscontrollerin?
Ja, wir versuchen die Produktion eigentlich dabei zu unterstützen. Ich nenne das immer so das Versprechen an den Vertrieb, zu welchen Produktionskosten wir in der Lage sind, unsere Artikel herzustellen, auch irgendwie einzuhalten. Und da versuchen wir eben zum Beispiel über Prozessauftragsanalysen zu schauen, okay, bei welchen Artikeln haben wir noch Potenziale, wo haben wir heute Verschwendungen, die wir minimieren können im Sinne des Unternehmens, aber natürlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Also es geht viel um Einsparpotenziale zu finden, Prozesse zu optimieren, aber eben auch ein Gemeinkostencontrolling klassischerweise zu machen. Das sind so die regelmäßigen Schwerpunkte. Und dann bin ich natürlich auch dabei, wenn es darum geht, neue Investitionen in neue Maschinen und Anlagen zu bewerten, ja, da zu unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Jetzt haben Sie die eine Richtung beschrieben, wo Sie Impulse geben, im Grunde genommen für andere Bereiche. Kommt aus dem Vertrieb denn auch mal was, dass man gesagt wird, seht mal zu, dass ihr da ein bisschen effizienter werdet bei bestimmten Vorgängen oder auch bei bestimmten Kunden?
Ja, definitiv. Die wünschen sich schon recht explizit, dass wir natürlich günstiger produzieren können. Dann haben die es einfacher, am Markt vielleicht reinzukommen, wenn sie die Preise auch verkaufsseitig nicht so hoch ansetzen müssen. Und Das ist mir tatsächlich damals relativ früh im dualen Studium so aufgegangen. Naja, jeden Euro, den ich an Kosten sparen kann, der landet eins zu eins auch im Unternehmensergebnis. Wenn ich nur um 5% die Preise anhebe, das ist im Vergleich nur so ein bisschen. Von daher sitzt, glaube ich, der Großteil an Potenzialen tatsächlich eher auf der Kostenseite als auf der Verkaufsseite. Von daher, ja, der Wunsch kommt auch aus dem Vertrieb sehr stark.
Und wie oft hat man dann so Kontakt mit der Geschäftsführung, wenn es um den Aufbau oder die Weiterentwicklung von Controlling-Systemen geht?
Also wir sitzen tatsächlich mit dem Produktionscontrolling direkt in der Produktionslandschaft mit drin. Wir haben uns damals aktiv dafür entschieden, uns nicht, ich sag mal, im Bereich Finance irgendwie aufzuhalten, sondern so mitten unter den Leuten zu sein, um eben deren Bedürfnisse mitzukriegen. Und von daher sind wir da tatsächlich in super regelmäßigem Austausch, was ich sehr schön finde, weil es auch eine gewisse Wertschätzung dann des Controllings erfährt. So die, ich sag mal, Weiterentwicklung der Controlling-Systeme, die ist schon eher aus dem Controlling raus natürlich getrieben, dass wir auch selber den Anspruch haben, uns da weiterzuentwickeln. Aber das stellen wir dann der Geschäftsleitung vor und tatsächlich bei uns ist da auch großes Interesse dran. Das ist ganz schön.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass man als Geschäftsführung auch erstmal interessiert ist, so ein bisschen an den Zahlen, wie läuft das operative Geschäft, was kann man dann ablesen Richtung strategische Entwicklung, ne? Da würde ich jetzt erstmal so ein bisschen ketzerisch sagen, das ist mir jetzt auch egal, ob das mit einer Excel-Tabelle kommt oder nicht. Aber vielleicht im Controlling sieht man das vielleicht ein bisschen anders. Wie ist so der Stand der Digitalisierung? Oder läuft es noch viel über Excel?
Ja, wir haben ein Business Warehouse im System, wo wir grundsätzlich über einen Excel-Add-in uns viele Daten erstmal in Excel-Tabellen reinladen. Wir sind jetzt aber auch mit einem Visualisierungstool gestartet, wo wir eben einige Berichte direkt in Balken, Diagramm, Liniendiagramm, Torten, was man sich da so vorstellen kann. Also wo wir quasi auf den Zwischenschritt, den wir auch heute schon häufig gegangen sind, uns erstmal die Daten in Excel reinzuziehen und dann über irgendwelche Grafiken managementkonform aufzubereiten. Die kann man sich da vielleicht so ein bisschen sparen. Der Vorteil bei der Excel-Variante ist, man kann dann doch nochmal schnell irgendwie so kleine Nebenrechnungen mal machen. Das vermisse ich so ein bisschen daran, wenn man über so Visualisierungstools gehen, die einem direkt die Daten irgendwie in Diagrammen ausspucken. Hat aber den Vorteil, dass wir super viel Zeit sparen, weil wir eben nicht mehr irgendwas aufbereiten müssen, sondern das findet in einer Web-Oberfläche statt. Der Konsument, wer auch immer das dann ist vom Management, kann sich die Berichte selbstständig aufrufen und wir müssen nicht mehr hingehen und viel Arbeit in Datenaktualisierung stecken. Das ist total toll für uns, ja.
Gut, den Nachteil hat man eben, dass man überrascht ist, welche Anteile in dem Tortendiagramm sind. Die hätte man vorher vielleicht anders gedacht als Controller, oder?
Ja, genau, da muss man tatsächlich, das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man die Daten selber aufbereitet, dann weiß man ja auch, was irgendwie das Ergebnis war und wenn man dann angesprochen war, dann weiß man direkt Bescheid und hat sich vielleicht auch selber bei den wunderlichen Abweichungen schon mal dran gesetzt und sich die angeschaut. Wenn die Sachen alle direkt quasi zur Verfügung stehen und das Management eher drauf zugreift als wir, dann wird man manchmal überrascht von den Anfragen, die da kommen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir unterm Strich so viel Zeit dadurch sparen, wenn wir automatisiert aufbereitete Berichte haben, dass es das immer noch wert ist, ab und zu mal überrascht zu werden.
Ja. Ja, wir wollen abschließend noch über Ihre Masterarbeit sprechen. Titel war Auswirkungen von unternehmerischen Ausnahmesituationen, also was wie Krisen, auf das Controlling. Und das haben Sie wissenschaftlich ausgearbeitet, obwohl jetzt Ihr Herz für die Praxis schlägt. Können Sie auch das, kann ich sagen. Und zwar haben Sie Literatur ausgewählt, wo man sagt, naja, das macht man eben halt in jeder Abschlussarbeit. Aber Sie haben eine systematische Literaturanalyse gemacht und die nennt sich nicht nur so, sondern da gibt es auch ein bestimmtes Vorgehen. Und können Sie das vielleicht kurz erläutern, wie Sie da vorgegangen sind?
Ja, also natürlich bin ich auch erstmal mit so einer kleinen unsystematischen Suche angefangen und habe mal geschaut, was irgendwie überhaupt auf einen zukommt, wenn man mal so Schlagwörter wie Wirtschaftskrise, Controlling zusammen irgendwie sucht. Und dabei hat sich dann ja für mich so das Thema ein bisschen rauskristallisiert und dann habe ich mir über den, ja, Titel und die Forschungsfrage, die ich entwickelt hatte, eben die Schlagwörter definiert, mit denen ich gesucht habe. Und das waren dann nachher Krise und Controlling und das Ganze natürlich auch nochmal auf Englisch übersetzt, wo dann ja nicht Controlling der Begriff ist, sondern eher Management Accounting oder Management Controls. Und dann habe ich mit diesen Suchworten in verschiedenen Datenbanken die Begriffe eingegeben und alle Artikel, die dabei als Treffer rausgekommen sind, im ersten Schritt das Abstract gelesen, um einzuschätzen, okay, ist das Thema wirklich relevant? Da waren dann auch manchmal trotz irgendwie Controlling und Krise ging es um Energiewirtschaft oder so. Weiß ich bis heute nicht, wie das zustande kam, aber die habe ich dann aussortiert, also die offensichtlich am Thema noch vorbei waren. Und habe dann im nächsten Schritt bei allen, wo ich über das Abstract erstmal identifiziert habe, okay, ist relevant oder könnte relevant sein, habe ich dann den Volltext gelesen. Ich glaube, das waren bei mir noch so 70, 80 Volltexte. Und dann da auch nochmal durchsortiert, okay, welche sind nach Lesen des Volltextes denn noch interessant für das Thema? Und habe dann, ich glaube, so auf 35 Artikel nachher reduziert, die sich eben mit dem Thema Controlling und Krise beschäftigt haben und wo dann eben auch was dazu stand, wie haben sich durch Krisen Aufgaben und Instrumente, das war so der Schwerpunkt im Controlling eigentlich verändert, was ist da passiert oder was sollte ich vielleicht auch proaktiv ändern in so einer Krise, um das Unternehmen bestmöglich controllingseitig zu begleiten.
Also das kurz zum Vorgehen für alle noch aktiv Studierenden, die Abschlussarbeit noch vor sich haben. Ich hoffe, dass Sie genau zugehört haben. Und das dokumentiert man dann auch in der Abschlussarbeit und schon ist das eine systematische Literaturanalyse. Sie haben schon gesagt, Sie haben Artikel dann aussortiert, wo Sie dachten, vom Titel her müsste das eigentlich passen, vom Schlagwort, aber dann ist es das doch nicht. Negativ auf der anderen Seite, aber das wird man nicht vermeiden können. Es wird vielleicht auch Artikel geben, die Stichworte, die man gewählt hat, nicht drinne haben und sich dennoch mit der Problematik beschäftigt haben. Ne? Aber gut, das ist so, aber auf jeden Fall ist das ein systematisches Vorgehen. Bei den Krisen haben Sie untersucht einmal die Finanzkrise, 2008 folgende, das ist ja schon ein bisschen her. Und dann, was ich total interessant fand, die Corona-Krise, die ist ja noch nicht so lange her. Wir haben jetzt das Jahr 2023. Und was waren da so die Befunde, die Sie jetzt nennen würden, was Sie rausgekriegt haben?
Ja, im Wesentlichen gibt es dann doch Ähnlichkeiten, die in Krisen irgendwie auftauchen, nämlich dass sehr viel kurzzyklischer analysiert werden muss, dass ja eben aufgrund der Unsicherheit, die eigentlich entsteht im Unternehmen, weil man nicht mehr so sagen kann, okay, es entwickelt sich alles normal weiter, so wie es vorher auch ging, dass eben das Controlling doch stärker eingebunden wird, dass kurzzyklischer die Informationen bereitgestellt werden müssen, dass es viel darum geht, in Szenarien zu denken, damit man eben abschätzen kann, okay, wie läuft es im schlechtesten Fall? Ist es schon gefährdend für das Unternehmen, also existenzgefährdend? Welche Chancen ergeben sich aber vielleicht auch auf der anderen Seite aus der Krise? Es gibt auch immer Unternehmen, die da besser raus hervorgehen. Jetzt da wäre vielleicht BioNTech in dem Fall bei Corona. Waren eigentlich so die Kernerkenntnisse, dass das Controlling auf jeden Fall mehr gebraucht wird und sich eben auch in seinen Instrumenten ein bisschen der Krise anpassen.
Das geht also dann, wenn ich das mal so zusammenfassen möchte, unserem Stichwort so Richtung strategisches Controlling, ne? Sie sagen, in Szenarien denken, Risiko abschätzen. Risiko wäre für mich schon wieder sehr quantitativ. Wenn man jetzt sagt, Szenarien abschätzen, strategisches Controlling, das wäre dann vielleicht wieder mehr so qualitative Daten oder semi-quantitative Daten. Also muss man ja im Grunde um beides dann fördern im strategischen Controlling, oder?
Ja, definitiv. Also ich glaube, dass Controlling ganz wichtig ist, in so einer Krise auch den Fokus zu behalten auf die wesentlichen Dinge, weil ja die Unsicherheit so groß ist und den Faktor darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Was ich noch ganz interessant fand, was ich in meiner Arbeit ausgeklammert habe, ist, was macht es eigentlich mit den Menschen, die in so einem Unternehmen arbeiten in der Krise, weil auch den Faktor Mensch darf man da, glaube ich, nicht unterschätzen, wie irrational der sich auch mal verhalten kann und vielleicht ist da dann wieder Controlling ein guter, möglichst rationaler Partner, um das Ganze
Ja.
irgendwie einzufangen.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, ein schöner Schluss dazu gewesen. Und ja, ich glaube, wir haben auch ein bisschen Werbung gemacht für unser Fachcontrolling. Man will ja auch mit Controlling auch Menschen steuern, die Menschen in den Unternehmen. Ne? Das hat man ja auch vor damit. Ne?
Definitiv.
Ja, Frau Dräger, dann sage ich vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben beim Interview, und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.
Vielen Dank.